Augenblick bist du allein.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in dieser Sendung Du bist nicht allein geht es um die Bedeutung und Hintergründe der Kreuzverhüllung. Schon am 5. Passionssonntag bzw. der 5. Fastensonntag hat es begonnen mit der Kreuzverhüllung, aber es ist noch nicht zu spät, wenn man es heute bzw. ja heute macht. Es ist in jedem Jahr dasselbe, am 5. Sonntag der Fastenzeit, dem alten Passionssonntag, wird das Kreuz verhüllt. Wenn aber jemand gefragt wird, wann das Kreuz verhüllt wird, dann kommt als Antwort oft Palmsonntag. Palmsonntag ist aber erst in einer Woche. Ist es also ein Versehen, dass das Kreuz schon heute am 5. Sonntag der Fastenzeit verhüllt ist? Nein, ist hier die Frage. Aber die Verwirrung ist zum Teil verständlich, denn der eine Woche später folgenden Palmsonntag ist der 2. Passionssonntag, der 5. Sonntag der Fastenzeit, wird von der Allgemeinheit oft nicht mehr als Passionssonntag wahrgenommen. Die Tradition der Kreuzverhüllung besteht seit dem frühen Mittelalter. Wie genau dieser Brauch entstanden ist, ist nicht überliefert. Im Messbuch von 1570 wurde der Brauch offiziell, ich zitiere, vor der ersten Vesper der Passionssonntags werden die Kreuz und Bilder verhüllt. Zitat Ende. Mit den Bildern sind alle bildlichen Darstellungen wie Heiligenfiguren und Darstellung von Kreuzen gemeint. Sie werden ab dem 5. Fastensonntag mit violetten Tüchern verhüllt. Violett ist die Farbe der Fastenzeit. Der 5. Fastensonntag ist in zweifacher Hinsicht besonders. Erstens, weil er oft gar nicht als 5. Fastensonntag bezeichnet wird, sondern als Passionssonntag. Zweitens werden an diesem Tag, also vor einer Woche, in den allermeisten Kirchen Kreuze sowie Jesusbilder und Figuren mit einem violetten Tuch verhüllt, der liturgische Farbe der Fastenzeit entsprechend. Vielerorts wird die Osterkerze aus dem Altarraum entfernt und in die Sakristei getragen, ehe sie am Ostersonntag durch die neue ersetzt wird. Auf den ersten Blick ergibt der Brauch der Kreuze zur Verhüllung eigentlich keinen Sinn. Wieso werden ausgerechnet kurz vor Ostern in die Kirchen die Kreuze verhüllt? Steht doch gerade in der Fasten- oder Passionszeit das Kreuz als Symbol für das Leiden und Sterben Jesu im Fokus. Dazu hier die Antwort: Verhüllung der Gottheit in der Zeit des Leidens. Eine erste Auslegung liefert Wilhelm Durdandus, Bischof des südfranzösischen Mende im 13. Jahrhundert. Er deutet die Verhüllung der Kreuze allegorisch auf eine Stelle im Johannesevangelium, die den Abschluss der Streitgespräche Jesu mit den Juden bildet. Dort heißt es: Da hoben sie, die Jerusalemer Juden, Steine auf, um sie auf ihm zu werfen. Jesus aber verbarg sich und verließ den Tempel. Aus dem Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 59. Laut Durdandus hat Jesus in der Zeit seines Leidens seine Gottheit verhüllt. Dass Jesus sich gemäß dem Johannesevangelium in der letzten Zeit vor seinem Einzug in Jerusalem nicht mehr in der Öffentlichkeit bewegte, aus dem Johannesevangelium Kapitel 11, Vers 54, könnte ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Wie genau diese Tradition entstanden ist, liegt allerdings im Dunkeln. Möglicherweise ist sie darin begründet, dass das Kreuz im Laufe der Zeit immer mehr zum Symbol für die Auferstehung Jesus wurde. Der Aspekt des grausamen Todes rückte dabei meist in den Hintergrund. Im Mittelalter etwa waren Kreuze, die den leidenden und geschundenen Jesus zeigen, eher selten. Verbreitet waren sogenannte Triumphkreuze, die mit Gold und Edelsteinen geschmückt waren. Teilweise hatten sie keinen Korpus oder zeigten den erhöhten Christus mit Heiligenschein oder Krone. Damit das Wesentliche wieder sichtbar wird, musste alles, was ablenkt, verborgen werden. Daraus könnte die Tradition der Kreuzverhüllung entstanden sein. Sie sollte an den Leiden Jesu in der Passion erinnern, in der Absicht, dass sich sein Bild den Gläubigen umso tiefer einprägt. Eine weitere Deutungsmöglichkeit bietet sich mit Blick auf die mittelalterliche Bußpraxis an. Früher waren die Büßer von Gottesdiensten ausgeschlossen. Bei der Verhüllung der Kreuze und Bilder könnte es sich um eine Gestus der Solidarität mit ihnen handeln. Ein Fasten der Augen als Zeichen der eigenen Buße. So gab es schon um die Jahrtausend die weit verbreitete Tradition, den ganzen Chorraum, später nur noch den Hauptaltar, mit einem Fasten- oder Hungertuch zu verhüllen. Diese wurde später reich mit Motiven aus der Passion Christi bebildert. Das konnten Sie vor etwa 2 Wochen in unserer Zoom-Sendung hören. Diese Darstellung diente auch der Veranschaulichung, um den Gläubigen, die nicht lesen konnten, die Heilsgeschichte näher zu bringen. Sie wurde aus den Hungertüchern Armenbibel. An diesem Interpretation schließt sich auch die Wiederbelebung der Tradition der Hungertücher durch das kirchliche Hilfsmerk Miserere. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das Zweite Vatikanische Konzil ging ja von 1962 bis 1965. Zuletzt noch, Trient Konzil schreibt den Brauch vor. Als Zeitpunkt der Verhüllung kristallisiert sich ab dem Konzil von Trient 1547 bis 1563 der Passionssonntag heraus, der Sonntag vor Palmsonntag. Ab dann handeln auch die liturgischen Texte deutlicher von Leiden und Sterben Jesu. Im Messbuch von 1570 wurde der Brauch schließlich offiziell festgelegt. Ich zitiere: Vor der ersten Vesper des Passionssonntags werden die Kreuz und Bilder verhüllt. Zitat Ende, heißt es darin. Das römische Messbuch von 1969 stellt den Brauch grundsätzlich frei, plädiert aber für seine Fortführung. Die deutsche Einführung zum Messbuch bestimmt, ich zitiere, der Brauch, die Kreuze und Bilder in den Kirchen zu verhüllen, soll beibehalten werden. In diesem Fall bleiben die Kreuze verhüllt bis zu Ende der Karfreitagsliturgie, die Bilder jedoch bis zum Beginn der Osternachtsfeier. Das ist aber auch hier in der Schweiz so gebräuchlich. Zur Prozess am Palmsonntag bleibt das Kreuz allerdings unverhüllt. Hier ist es nämlich ein Siegeszeichen und gibt damit einen Vorgeschmack auf Ostern. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, machen wir hier nur eine Musikpause. Thank you.
Sie hören die Sendung aus dem geistlichen Schatz des Opus Dei auf novaradio.ch.
Voller Dankbarkeit haben wir erkannt, zu welcher Glückseligkeit wir berufen sind. Und wir haben begriffen, dass alle Geschöpfe aus dem Nichts erschaffen wurden, von Gott und für Gott. Wir Menschen als vernunftbegabte Wesen, auch wenn wir sehr häufig den Verstand verlieren, und ebenso die vernunftlosen Geschöpfe, sie alle, die auf der Erdoberfläche wohnen oder in der Tiefe leben oder die Lüfte durchziehen, manche hoch aufsteigend der Sonne entgegen. Aber innerhalb dieser wunderbaren Vielfalt vermögen nur wir Menschen, ich spreche hier nicht von den Engeln, uns mit dem Schöpfer in Freiheit zu vereinigen. Wir können dem Herrn die Ehre, die ihm als dem Schöpfer der Welt zukommt, erweisen, aber wir können sie ihm auch verweigern. Darin besteht die Ambivalenz der menschlichen Freiheit. Der Herr lädt uns ein, ja, er drängt uns, weil er uns innig liebt, das Gute zu wählen. Siehe, ich lege dir heute Leben und Heil, Tod und Unheil vor. Wenn du hörst auf das Gesetz des Herrn deines Gottes, das ich dir heute gebiete, nämlich den Herrn deinen Gott zu lieben, zu wandeln auf seinen Wegen, seine Gebote, Satzungen und Vorschriften zu halten, dann wirst du am Leben bleiben. So wähle denn das Leben, damit du lebst. Frage dich jetzt, und auch ich prüfe mich, ob du fest und unerschütterlich an deinem Ja zum Leben festhältst. Ob du auf die liebenswerte Stimme Gottes hörst, die dich zur Heiligkeit ruft und ihr in Freiheit folgst. Vor unseren Augen steht Jesus, wie er in den Städten und Landstrichen Palästinas zu dem Menschen spricht. Wenn du vollkommen sein willst, sagt er zu dem reichen Jüngling. Dieser junge Mann nahm die Einladung nicht an, und wir lesen im Evangelium, dass er traurig davonging, abiit tristis. Er verlor die Freude, weil er sich weigerte, seine Freiheit Gott hinzugeben. Betrachten wir nun den erhabenen Augenblick, da der Erzengel Gabriel unserer lieben Frau den göttlichen Ratschluss verkündet. Unsere Mutter hört und fragt dann, um ganz zu verstehen, was der Herr von ihr will. Gleich darauf dann die entschiedene Antwort, Fiat, mir geschehe nach deinem Wort. Als die Frucht der höchsten Freiheit, der Freiheit, sich für Gott zu entscheiden. In allen Geheimnissen unseres katholischen Glaubens schwingt dieses Loblied auf die Freiheit mit. Im freien Überfließen der Liebe bringt die allerheiligste Dreifaltigkeit die Welt und den Menschen aus dem Nichts hervor. Das ewige Wort steigt vom Himmel herab und nimmt Fleisch an, geprägt mit dem wunderbaren Siegel der Freiheit, sich zu unterwerfen. Siehe, ich komme, um deinem Willen zu erfüllen, o Gott, wie in der Buchrolle geschrieben steht. Zu der von Gott bestimmten Stunde, in der die Menschheit von der Knechtschaft der Sünde erlöst werden soll, bejaht Jesus in Gethsemane unter Leiden, das seinen Schweiß in Blut verwandelt, freiwillig sich hingebend das Opfer, das der Vater will. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und das vor seinen Scherern verstummt. So hatte er es den Seinen in einem jener Gespräche angekündigt, in denen er sein Herz ausschüttete, damit alle, die ihn lieben, erkennen, dass er allein der Weg ist, der zum Vater führt. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Ich habe Macht, es hinzugeben, und habe Macht, es wieder zu nehmen. gewaltig und grenzenlos. Wie seine Liebe ist die Freiheit Jesu Christi. Niemals werden wir sie ganz begreifen können. Aber die unermessliche Kostbarkeit seines freiwilligen Sühneopfers müsste in uns den Gedanken wecken, warum hast du mir, Herr, dieses einzigartige Vorrecht eingeräumt, das mich fähig macht, deinen Schritten zu folgen, aber auch dich zu beleidigen? So lernen wir den rechten Gebrauch der Freiheit schätzen, wenn sie in den Dienst des Guten gestellt wird. Aber auch das Ausmaß der Verirrung können wir so ermessen, wenn Freiheit die Menschen den größten aller Liebeserweise vergessen und verschmähen lässt. Die persönliche Freiheit, für die ich mich immer eingesetzt habe und mit allen meinen Kräften weiterhin einsetzen werde, drängt mich zu der Frage, die ich mir in sicherer Überzeugung, aber auch im Bewusstsein meiner Schwäche stellen muss. Was erwartest du von mir, Herr, damit ich es in Freiheit erfülle? Christus selbst antwortet uns: Veritas liberabit vos, die Wahrheit wird euch frei machen. Welche Wahrheit ist das, die einem ganzen Leben den Weg der Freiheit eröffnet und vollendet? Mit der Freude und der Gewissheit, die aus der Verbindung zwischen Gott und seinen Geschöpfen hervorgehen, will ich sie euch nennen. Zu wissen, dass wir aus Gott stammen, dass wir von der allerheiligsten Dreifaltigkeit geliebt werden, dass wir Kinder des erhabensten Vaters sind. Ich bitte unseren Herrn darum. Wir möchten dessen ganz und gar inne werden, es Tag für Tag auskosten. Dann werden wir als freie Menschen handeln. Und vergesst nicht, wer sich nicht als Sohn Gottes weiß, kennt nicht die innerste Wahrheit seines Seins. Und es fehlen ihm in seinem Handeln die Würde und die Überlegenheit jener, die den Herrn über alles lieben. Macht es euch klar. Um den Himmel zu gewinnen, müssen wir uns in Freiheit ganz an ihn verdingen, mit der ungeteilten und beharrlichen Entschiedenheit des Willens. Aber die Freiheit genügt sich nicht selbst, sie braucht einen Kompass, der ihr die Richtung weist. Die Seele kann sich nicht bewegen ohne jemanden, der sie leitet, und sie ist erlöst worden, damit sie Christus zum König hat, dessen Joch sanft und dessen Bürde leicht ist, und nicht den Teufel, dessen Herrschaft bedrückt. Versagt euch den Trugbildern derer, die es bei dem traurigen Geschrei Freiheit, Freiheit bewenden lassen. Oft verbirgt sich dahinter eine tragische Knechtschaft. Denn sich für den Irrtum entscheiden befreit nicht. Der Einzige, der wirklich frei macht, ist Christus, denn nur er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Fragen wir uns in der Gegenwart Gottes von Neuem: Herr, wozu hast du uns dieses Gut geschenkt? Warum hast du uns mit dieser Fähigkeit begabt, dich zu erwählen oder dich abzuweisen? Du wünschst, dass wir sie richtig einsetzen, Herr. Was willst du, dass ich tun soll? Und die eindeutige Antwort ist: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Gemüt. Versteht ihr? Die Freiheit erhält ihren wirklichen Sinn erst dann, wenn sie im Dienst der erlösenden Wahrheit ausgeübt wird, wenn sie aufgeht im Verlangen nach der unendlichen Liebe Gottes, die die Fesseln jeder Knechtschaft von uns nimmt. Jeden Tag drängt es mich mehr, diesen unergründlichen Reichtum des Christen laut zu verkünden, die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Darin besteht der gute Wille, der uns lehrt, das Gute zu tun, nachdem wir es vom Bösen unterschieden haben. Betrachtet jetzt einmal folgenden Gedanken, der grundlegend ist, weil er unsere Gewissensverantwortung betrifft. Niemand kann für uns an unserer Statt wählen, denn das ist der höchste Grad der Würde des Menschen, dass er aus sich selbst und nicht durch andere sich dem Guten zuwendet. Viele von uns haben den katholischen Glauben von ihren Eltern ererbt. Und durch Gottes Gnade begann gleich nach der Geburt mit der Taufe das übernatürliche Leben in ihnen. Aber der Entschluss, Gott über alles zu lieben, muss im Laufe unseres Lebens, ja im Laufe eines jeden Tages, immer wieder erneuert werden. Christ, das heißt wahrer Christ, ist derjenige, der sich der Herrschaft des Wortes Gottes unterwirft. Der also, der diese seine Unterwerfung vorbehaltlos annimmt und bereit ist, den Versuchungen des Teufels in der Haltung Christi zu widerstehen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen.
voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn. O Haupt zum Spott gebunden, mit einer Dornenkron. O Haupt sonst schön gekrönet, mit höchster Ehr und Zier. Jetzt aber frech verhöhnet, gegrüßet seist du. Hast erduldet, ist alles meine Last. Ich hab es verschuldet, was du getragen hast. Schau hier, hier steh ich arme. Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner
Sie hörten die Sendung aus dem geistlichen Schatz des Opus Dei auf novaradio.ch.